And I say that
Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr getötet.
And I say that
3, 2, 1, 0
to tension.
Damit hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge True Tension. Nein, das ist kein April-Scherz. Jetzt kommt wirklich eine neue Folge. Wie immer ist es mir ein inneres Blumenpflücken, dass ihr den Weg hier gefunden habt. Und so sehr viel mehr möchte ich zu Anfang dieser Folge auch gar nicht sagen. Das schlechte Gewissen quält mich schon genug. Doch bevor wir starten, empfehle ich euch, eine gemütliche Sitzposition einzunehmen, ein kühles Getränk bereitzustellen, sowie den ein oder anderen leckeren Snack. Fertig. Los geht's. Der heutige Fall führt uns zurück in den Februar 2020. Ein herrlicher Wintertag bricht an in Greeley, eine Stadt im US-Bundesstaat Colorado. Der Morgen des 10. Februar beginnt, wie eigentlich jeder Montagmorgen. Die rund 109.000 Einwohner Greeleys starten in den Tag und viele von ihnen werden dabei von George Gray begleitet. Ein Radiomoderator auf 104.7 FM, der seine Hörer bereits seit 20 Jahren mit guter Laune versorgt. Seine Stimme hört man an diesem Morgen auch im Duck's Diner, ein Restaurant, in dem die junge Kellnerin Shelby ihre Gäste mit frischen Eiern und Speck verwöhnt. Doch Shelby hat Schwierigkeiten, sich auf ihre Gäste zu konzentrieren, denn in Gedanken ist sie bei ihrer Kollegin Heather. Die sonst stets gut gelaunte und perfekt gestylte Heather ist an diesem Montagmorgen das komplette Gegenteil. Sie wirkt überhaupt nicht wie sie selbst, scheint nur physisch anwesend zu sein und sieht aus, als hätte sie tagelang nicht geschlafen. Shelby fällt ein, dass sich Heather am Vortag krank gemeldet hat und wahrscheinlich nur noch nicht ausreichend erholen konnte. Ja, das muss es sein, denkt sich Shelby. Und so wechseln Heather und Shelby in den verbleibenden Stunden bis zu ihrem Feierabend kaum ein Wort. Der Abend bricht herein über Greeley. In der Konzerthalle beginnen die Menschen zu jubeln, als der Hauptakteur der Veranstaltung die Bühne betritt. Elvis is in the building. Genauer gesagt ein Elvis-Imitator zusammen mit seiner elfköpfigen Band. Unter der Elvis-Tolle verbirgt sich jemand, den wir hier schon ganz kurz kennengelernt haben. George Gray. Morgens gut gelaunter Radiomoderator und abends Vollblut-Entertainer. Diesen Auftritt wird George wohl niemals vergessen und das liegt nicht etwa an der guten Stimmung im Saal oder einer außergewöhnlich guten Performance. Nein, es liegt daran, dass George und seine Band den Auftritt ohne ihren Trompeter, den 53-jährigen Scott Sessions, absolvieren müssen. Die Band trifft sich immer 30 Minuten vor dem Auftritt zum Soundcheck, doch Scott ist an diesem Abend einfach nicht aufgetaucht. 15 Minuten vor dem Auftritt versuchen sie ihn anzurufen, senden ihm Nachrichten, doch ohne Erfolg. Auch im späteren Verlauf des Abends gibt es keinerlei Lebenszeichen von Scott Sessions, der sonst immer absolut zuverlässig ist und noch nie einen Auftritt verpasst hat. Dienstag, der 11. Februar. Der Morgen beginnt mit einem, zur Abwechslung, sehr schlecht gelaunten George Gray. Oder eher einem sehr besorgten George Gray, dennoch immer hat er nichts von seinem Bandmitglied sowie guten Freund Scott gehört. Nach seiner morgendlichen Radiosendung ruft George bei Scotts Vater Stan an, in der Hoffnung, dass Stan weiß, wo sich Scott gerade aufhält und weshalb er sich nicht zurückmeldet. Doch diese Hoffnung löst sich schnell wieder in Luft auf, denn auch Stan hat nichts von seinem Sohn gehört. Daraufhin verabreden sich George und Stan vor Scotts Haus, um nach ihm zu sehen. Auf ihr Klingeln reagiert niemand. Zum Glück hat Stan einen Schlüssel für Notfälle und da das eindeutig ein solcher Notfall war, verschaffen sie sich selbst Zutritt zum Haus. Stan geht voraus den Flur entlang zu Scotts Schlafzimmer. Hey, na Kumpel? Hört George Scotts Vater Stan sagen. Große Erleichterung ist das, was George empfindet, gefolgt von noch größerer Enttäuschung. Denn es ist lediglich Scotts Katze, die Stan da begrüßt hat, und von Scott selbst fehlt weiter jede Spur. Stan verabschiedet sich von George und macht sich auf den Weg zum Polizeirevier, um seinen Sohn dort als vermisst zu melden. Stan erzählt dem Ermittler, dass er zuletzt am Samstagabend mit seinem Sohn gesprochen hat, Da hat Scott ihn vom Autohaus angerufen und erzählt, dass er gerade auf dem Weg nach Fort Collins sei, um sich dort mit ein paar Freunden zu treffen. So, ich bin jetzt angekommen. Wir hören uns morgen früh, sagte Scott zum Abschied. Doch auf den versprochenen Anruf am Sonntagmorgen wartete Stan vergeblich. Stan hat weder die Namen der Freunde, mit denen sie Scott treffen wollte, noch eine genaue Adresse. Damit ist das leider alles, was Stan zu diesem Zeitpunkt sagen und auch tun kann. Ein bleiernes Gefühl fährt Stan durch die Glieder, als er die Polizeistation verlässt und den Heimweg antritt. Jetzt heißt es abwarten. Doch es sollte nur wenige Stunden dauern, bis Stans Telefon klingelt und der von Ermittler Justin Edward gebeten wird, zurück auf die Polizeistation zu kommen. Dort angekommen nimmt Stan gegenüber von Edward Platz, der ohne Umwege direkt zur Sache kommt. Wir haben ihren Sohn gefunden. Montag, der 10. Februar 2020. Der Morgen des 10. Februar beginnt, wie eigentlich jeder Montagmorgen in den Wintermonaten, für den Schneepflugfahrer Bill Mean. 2 Autostunden nördlich von Greeley fährt er den Powder Canyon hinauf und ist stundenlang damit beschäftigt, die größtenteils abgelegenen Straßen von den Schneemassen zu befreien. Er blickt sich um in der idyllischen Winterlandschaft, die ihn umgibt, bis Bill etwas Ungewöhnliches bemerkt, was gar nicht zu seiner üblichen Montagsroutine passt. Er sieht Rauch, der abseits der Straßen auf einem kleinen Hügel aufsteigt. Bill beschließt, der Ursache für die Rauchentwicklung auf den Grund zu gehen und läuft den Hügel hinauf. Oben angekommen entdeckt er schon aus einiger Entfernung einen brennenden Holzscheit. Bill geht immer weiter auf den Holzscheit zu und bemerkt direkt neben dem Holzscheit ein paar brennende Zweige. Eine geführte Ewigkeit steht er wie angewurzelt da, bis er realisiert hat, was ihn beim Anblick der Zweige irritiert. Zweige tragen keine Schuhe. Bill rennt zurück zu seinem Fahrzeug und wählt den Notruf. 45 Minuten wartet Bill an seinem Truck auf die Einsatzkräfte. Er führt sie zu der Stelle, an der er diese surreale Entdeckung gemacht hat. Die Einsatzkräfte bestätigen Bills Verdacht. Es sind die Überreste einer Leiche. Genauer gesagt, die Überreste eines Mannes. Mehr können sie zu diesem Zeitpunkt nicht sagen. Kein Hinweis auf die Identität, zudem ist der Körper derart stark verbrannt, dass die Identifizierung eine echte Herausforderung werden wird. Nur eins ist ohne jeden Zweifel sicher. Es war Mord. Doch es war nicht das Feuer, das dem Mann zum Verhängnis geworden ist. Eine große Stichwunde im Hals, die trotz der Verbrennung noch deutlich zu sehen ist, ist für seinen Tod verantwortlich. Die Leiche des Mannes wurde in eine hellblaue Decke und Plastikfolie gewickelt und anschließend dort, in dieser verlassenen Gegend, auf dem Hügel verbrannt. Ja, und dort hätte sie wahrscheinlich auch noch ewig unentdeckt gelegen, wenn nicht Kommissar Zufall im Spiel gewesen wäre, der Bill Mean an diesem Montag dorthin geführt hat. Dienstag, der 11. Februar 2020. Haben Sie eine Vermutung, wer ein Motiv gehabt hätte, Ihrem Sohn so etwas Schreckliches anzutun? Fragt Ermittler Edward. Stan hört die Frage, versteht sie aber nicht. Einfach nichts von alledem, was ihm Ermittler Edward in den letzten Minuten erzählt hat, ist verständlich für Stan. Sein Sohn. Ermordet. Verbrannt. Identifiziert anhand seiner Fingerabdrücke. Vor 53 Jahren haben Stan und seine Frau das größte Geschenk ihres Lebens erhalten. Und mit einem Mal wurde ihnen alles genommen. Die Sessions haben Scott adoptiert, nachdem sie lange Zeit vergeblich versucht haben, ein Kind zu bekommen. Scott hatte eine sehr glückliche Kindheit mit liebenden Eltern, zu denen er stets ein sehr enges Verhältnis pflegte. Dann mit 25 Jahren lernte Scott auf seinem Wunsch hin auch seine leibliche Mutter kennen, wodurch er erstmal von der Existenz seiner Schwester erfährt. Scott bekommt ihre Nummer und ruft sie, ohne jede Vorwarnung, einfach an. Und was glaubt ihr, wie würdet ihr so ein Gespräch beginnen? Was würdet ihr zu eurem Bruder oder eurer Schwester sagen, nachdem ihr 25 Jahre lang gar nicht wusstet, dass es sie oder ihn überhaupt gibt? Nun, Scott hat sich für den folgenden Gesprächseinstieg entschieden. Hi, ich glaube, ich bin dein Bruder. Damit war das Eis gebrochen. Nach diesem Gespräch verging kaum ein Tag, an dem die beiden nicht zumindest mal telefoniert haben. Schnell fühlte es sich für die beiden so an, als hätte es ein Leben ohne einander nie gegeben. Sie erzählten sich einfach alles. Wer ihrer Meinung nach für den Tod ihres Bruders verantwortlich sein könnte? Auf diese Frage weiß aus Gottes Schwester keine Antwort, so wie der Rest der Familie. Ermittler Justin Edward muss sich wohl damit abfinden, dass sie in Scotts Familie keinen Zentimeter näher an Scotts Mörder führen wird. Vielleicht aber bringen Scotts Mobilfunkdaten neue Erkenntnisse, die gerade erst frisch eingetroffen sind. Zu Edwards Verwunderung werfen die Daten aber mehr Fragen auf, als sie beantworten. Laut der GPS-Daten ist Scott am Samstagabend nicht von Greeley nach Fort Collins gefahren, wie er es seinem Vater ja am Telefon erzählt hat. Zumindest sein Telefon hat Greeley an diesem Abend nicht verlassen und da er ja von diesem Telefon seinen Vater aus angerufen hat, geht Edward davon aus, dass sich auch Scott den gesamten Abend über in Greeley aufgehalten hat. Die GPS-Daten führen Edward in die Nähe eines Supermarkts, woraufhin er das Gebiet rund um diesen Supermarkt von seinem Team absuchen lässt. Und Treffer. Das Auto von Scott Sessions befindet sich direkt auf dem Parkplatz des Supermarkts. Einem videoüberwachten Parkplatz. Und wie bei den meisten Aufnahmen von Überwachungskameras der Fall, sind auch diese hier von außerordentlich schlechter Qualität. Stundenlang überprüfen sie die körnigen Bänder, bis sie endlich das finden, wonach sie gesucht haben. Am Dienstagmorgen um 6.48 Uhr, also ein Tag nachdem Scotts Leiche gefunden wurde, erscheint Scotts Wagen auf den Aufnahmen. Man sieht, wie der Wagen auf den Parkplatz gefahren kommt und dort geparkt wird. Eine Person steigt aus, die den Parkplatz zu Fuß verlässt und somit aus dem Sichtfeld der Kameras verschwindet. Aufgrund der Statur der Person geht Edward davon aus, dass es sich höchstwahrscheinlich um einen Mann handelt. Genaueres ist aufgrund der schlechten Qualität leider nicht zu erkennen. Wer also ist die Person, die Scotts Fahrzeug einen Tag nach dem Fund von Scotts Leiche auf dem Parkplatz des Supermarkts abgestellt hat? Wer könnte diese Frage beantworten? Nun, vielleicht hat ja Scotts Ex-Freundin Loretta eine Antwort für Ermittler Edward. Die Beziehung zwischen Scott und Loretta ist bereits 2 Jahre zuvor in die Brüche gegangen, nachdem sich ein ziemlich, ja, unschöner Vorfall zwischen Loretta und Scott ereignet hat. Ein abendlicher Streit zwischen den beiden ist so dramatisch eskaliert, dass Scott mit einer Tasse nach Loretta geworfen hat. Loretta rief daraufhin die Polizei, die Scott wegen häuslicher Gewalt festnahm. Aber zum Glück blieb Loretta unverletzt und erwirkte infolge des Vorfalls eine einstweilige Verfügung gegen Scott. Lowettas Wohnung befindet sich in der unmittelbaren Umgebung von dem Supermarktparkplatz, weshalb Ermittler Edward ein ja doch erhöhtes Interesse daran hat, Loretta ein paar Fragen zu stellen, auch wenn Loretta und Scott seit 2 Jahren kein Paar mehr sind. Loretta willigt ein, auf das Polizeirevier zu kommen und Edwards Fragen zu beantworten. Zuallererst fragt Edward nach dem Verhältnis zwischen ihr und Scott. Zu Edwards großer Überraschung war ihr Verhältnis vor Scotts Ableben ganz anders, als Edward es vermutet hat. Denn die Geschichte hat nach dem Vorfall 2 Jahre zuvor eine doch recht positive Wendung genommen. Zwar waren Loretta und Scott seit diesem Abend im Jahr 2018 kein Paar mehr, wurden dafür aber umso bessere Freunde. Loretta tippt auf ihrem Handy rum und spielt Edward eine Sprachnachricht vor, die sie am vergangenen Freitag von Scott erhalten hat. Also nur ein Tag, bevor er verschwunden ist. In der Nachricht ist zu hören, wie Scott sagt: Hey, wie geht's? Ich versuche es einfach später nochmal. Ich hoffe, du hast einen tollen Tag. Wir hören uns. Bye. Das war das letzte Mal, dass sie was von Scott gehört hat, bis sie dann am Mittwoch von seinem Tod erfuhr, sagt Loretta. Auf die Frage, weshalb sie erst am Mittwoch davon erfahren hat, antwortet sie, dass sie sich am Dienstag und Mittwoch krank gemeldet hat, weil es ihr einfach irgendwie emotional nicht gut ging. So genau könne sie auch nicht sagen, warum, aber sie waren in beiden Tagen komplett offline. Verdächtig? Ja, schon ein kleines bisschen. Im späteren Verlauf des Gesprächs beteuert Loretta, wie sehr sie Scott geliebt hat und bricht in Tränen aus. Luetta erzählt weiter, als auf Edwards iPhone eine neue Nachricht aufploppt. Eine wirklich dringende Nachricht. Er beendet abrupt das Gespräch mit Luetta und widmet sich der neuen Spur, von der er eben erst erfahren hat. Denn zeitgleich zu dem Gespräch mit Luetta haben Edwards Kollegen Scotts Haus durchsucht. Dort fanden sie eine handgeschriebene Liste von Scott mit all seinen Benutzernamen und Passwörtern. Unter anderem auch die Daten seines Facebook-Accounts, auf dem sie ein paar sehr private Nachrichten sicherstellen konnten. Ein Chat mit einer Frau. Luetta. War es nicht. Es war eine andere Frau, die für Edward zu diesem Zeitpunkt noch gänzlich unbekannt ist. Nicht aber für uns, denn der Name dieser Frau lautet Heather Frank. Ihr erinnert euch, am Anfang der Folge in dem Diner? Heather ist Mutter von drei erwachsenen Söhnen und arbeitet als Kellnerin im Ducks Diner. Schnell findet Edward Heathers Adresse heraus und siehe da, auch sie wohnt in der Nähe von dem Supermarktparkplatz. Doch bevor Edward ein persönliches Gespräch mit Heather vereinbart, möchte er mehr über sie in Erfahrung bringen. Er begibt sich zu dem Diner, in dem Heather arbeitet, um sich möglichst unauffällig bei ihren Kollegen nach Heather zu erkundigen. Selbstverständlich, während Heather gerade selbst nicht im Dienst ist. Edward kommt mit einer jungen Kellnerin namens Shelby ins Gespräch. Und auch von Shelby habt ihr zu Beginn schon ganz kurz gehört. Shelby erzählt dem Ermittler von Heathers ungewöhnlichem Verhalten am Montagmorgen und dass es auch das erste Mal war, dass sie Heather ungeschminkt gesehen hat. Schön ist sie so oder so, sagt Shelby. Sowohl von außen wie auch von innen. Immer super nett und freundlich. Einfach ein guter Mensch. Im Anschluss an ihre warmen Worte über Heather fügt sie noch ein paar interessante Details über Heathers Liebesleben hinzu. Erst kürzlich hat sich Heather von ihrem langjährigen Freund getrennt und war nun bereit, neue Leute kennenzulernen. Nahezu euphorisch hat Heather von einem Typen erzählt, den sie auf einem Konzert in Greeley kennengelernt hat. Sie hat sich wohl ein paar Mal mit ihm getroffen, aber genaueres weiß Shelby auch nicht. Ermittler Edward dafür aber schon. Denn er ist sich sicher, dass es sich dabei um Scott Sessions handelt. Am Samstag, dem 8. Februar um 17.13 Uhr, hat Scott eine Facebook-Nachricht von Heather erhalten. Willst du vorbeikommen? Fragt ihn Heather. Scott? Klar, ich muss nur schnell unter die Dusche hüpfen. Klingt das gut? Heather, beeil dich. Scott, ich bin auf dem Weg. Drei grinsende Smileys. Scott, ich muss dich warnen. Ich dufte wirklich atemberaubend. Dann knapp 2 Stunden später folgt dann die letzte Nachricht von Heather. Wo bleibst du? Doch Scotts Antwort bleibt aus. Er wird dir auch nicht antworten. Scott wird nach dieser letzten Nachricht nie wieder jemandem antworten. Scott hat sich an diesem Abend also nicht, wie er es seinem Vater gesagt hat, auf den Weg zu Freunden nach Fort Collins gemacht, sondern ist zu Heather gefahren. Ermittler Edward findet den Chatverlauf äußerst verdächtig, denn er passt überhaupt nicht zu den anderen Nachrichten, die sie sich zuvor geschrieben haben. Zumindest nicht von Heathers Seite aus, denn sonst war sie diejenige, die blumige Nachrichten mit vielen Smileys geschrieben hat. Die Nachrichten vom Samstagabend hingegen waren kurz und unterkühlt. Dann in der Nacht von Samstag auf Sonntag hat Heather um 3.21 Uhr ihrem Chef eine Nachricht geschrieben, um sich krank zu melden. Ermittler Edward fährt zu Heathers Adresse, um sich dort in der Nähe mal ein wenig genauer umzusehen. Schon als er in die Seitenstraße, die zu Heathers Wohnung führt, einfährt, fällt ihm ein weißer Kombi auf. Der Wagen ist an der Vorderseite leicht beschädigt und an den Seiten stark verschmutzt. Irgendwas Rötliches. Rote Erde, schlussfolgert Edward. Erde, wie er sie zuletzt den Berg hoch zu Scotts Leiche gesehen hat. Edward notiert sich das Kennzeichen und gibt es an die Zentrale weiter. Nur wenige Minuten später hat er auch schon einen Namen zu dem weißen Kombi. Kevin Eastman, der Ex-Freund von Heather Frank. Dann 5 Tage nach dem Fund von Scotts Leiche erhält Edward die angeforderten Mobilfunkdaten von Heather und ihrem Ex Kevin. Die Auswertung zeigt, dass sich beide Telefone an dem Samstag, an dem Scott verschwunden ist, für einen Zeitraum von 12 Stunden sehr nah beieinander aufhielten. Und auch noch ein drittes Telefon befand sich in der Nähe. Das von Scott Sessions. Zunächst erstmal nur im Umkreis von Heathers Wohnung, bis sie sich dann in der Nacht auf Sonntag in Bewegung gesetzt haben. Die GPS-Signale zeigen für 2 Stunden konstante Bewegung an, bis der Empfang dann irgendwann plötzlich abbricht. Der letzte bekannte Standort? Nur wenige Kilometer entfernt vom Powder Canyon. Also der Ort, an dem aus Scotts Leiche gefunden wurde. Edward beschließt selbst nochmal die Route abzufahren und sichert auf dem Weg die Aufnahmen von mehreren Überwachungskameras. Auf einer der Aufnahmen ist zu sehen, wie ein weißer Kombi dieselbe Route entlang fährt, wie es auch die GPS-Daten der Telefone aufgezeichnet haben. Nun gibt es ja wirklich viele von diesen weißen Kombis und die Qualität war einfach mal wieder viel zu schlecht, um das Kennzeichen oder auch die Insassen zu erkennen. Dafür sieht man aber deutlich, dass der Wagen an der Vorderseite beschädigt ist, also genau wie der Wagen von Kevin Eastman. Dann 3 Stunden später ist zu sehen, wie derselbe Kombi in die entgegengesetzte Richtung fährt. Ermittler Edward ist sich sicher, dass Heather und Kevin für den Mord verantwortlich sind. Doch würde das, was Edward bis jetzt herausgefunden hat, ausreichen, um auch eine Jury von Heather und Kevin schuld zu überzeugen? Leider fehlt Edward das Personal, um Heather und Kevin rund um die Uhr beobachten zu lassen, weshalb er gegenüber von Heathers Wohnung eine Überwachungskamera installieren lässt. Auch an den beiden Fahrzeugen von Heather und Kevin werden heimlich GPS-Tracker angebracht. Detective Danny Robbins, einer von Edwards Kollegen, schaut sich am darauffolgenden Tag den Livestream der Überwachungskamera an, als auf seinem Monitor sowohl Heather wie auch Kevin auftauchen. Sie haben zusammen die Wohnung von Heather verlassen und sind anschließend in den weißen Kombi von Kevin gestiegen. Die Ortung des GPS-Trackers zeigt, dass sie zu einem knapp 45 Minuten entfernten Farmgrundstück gefahren sind. Detective Robbins überlegt gar nicht lang und macht sich selbst in seinem zivilen Einsatzfahrzeug auf den Weg zu der Farm. Doch zu seinem großen Bedauern muss er vor Ort feststellen, dass es mittlerweile viel zu dunkel ist, um irgendwas zu erkennen. Er sieht Lichter an einer Garageneinfahrt sowie im Inneren des Gebäudes. Mehr aber auch nicht. Enttäuscht macht er sich auf den Rückweg und fährt, da es mittlerweile schon echt spät geworden ist, direkt nach Hause. Seit dem Fund von Scotts Leiche war die gesamte Polizeidienststelle rund um die Uhr mit der Klärung des Falls beschäftigt, was jeden Einzelnen total an sein Limit brachte. In dieser Nacht jedenfalls würde keiner mehr an dem Fall arbeiten. Aber was soll auch schon in einer einzigen Nacht großartig passieren? Oder? Erstaunlich viel, wie der nächste Morgen zeigt. Denn laut der GPS-Daten hat sich Kevins Kombi mitten in der Nacht in Bewegung gesetzt. Die Route, die er zurückgelegt hat, ergibt nicht wirklich viel Sinn, denn er ist kreuz und quer über die Landstraßen gefahren und hat dabei zwischen 3 und 5 Uhr immer wieder kurze Zwischenstopps eingelegt, bevor er dann anschließend zurück zur Farm gefahren ist. Die einzig plausible Erklärung hinterlässt einen äußerst bitteren Beigeschmack bei dem Ermittlerteam. Haben Kevin und Heather den Schutz der Dunkelheit genutzt, um Beweise verschwinden zu lassen? Vielleicht die Mordwaffe irgendwo versteckt oder aus dem Fenster geschmissen? Detective Robbins bricht ein weiteres Mal zu der Farm auf. Bereits aus einiger Entfernung sieht er eine Rauchsäule auf dem Grundstück emporsteigen. Dann entdeckt er Kevin Eastman, der neben einer Art Feuerstelle steht. Was verbrennt Kevin diesmal? Sind es Beweise, die vor den Augen von Detective Robbins einfach so vernichtet werden? Noch ehe Robbins über sein weiteres Vorgehen nachdenken kann, steigt Kevin in seinen Kombi und fährt davon. Robbins folgt ihm unauffällig, bis Kevin bei einer Tankstelle zum Stehen kommt. Kevin steigt an einer Zapfsäule aus, holt einen Kanister aus dem Kofferraum und befüllt ihn mit Benzin. Detective Robbins weiß ganz genau, dass ihm jetzt nicht mehr viel Zeit bleibt, um eine Entscheidung zu treffen. Lässt er Kevin mit dem gefüllten Benzinkanister jetzt zurück zur Farm fahren, verlieren sie vielleicht weitere wichtige Beweise. Das kann er nicht zulassen, Also beschließt Robbins, ohne die Zustimmung seiner Vorgesetzten, hier und jetzt zu handeln. Robbins geht auf ihn zu und legt dem sichtlich schockierten Kevin Handschellen an. Auf dem Polizeirevier angekommen, verzichtet Kevin auf sein Recht, einen Anwalt hinzuzuziehen. Er zeigt sich kooperativ und erklärt sich bereit, Ermittler Edward Frage und Antwort zu stehen. Kevin wirkt irgendwie schüchtern und durchaus freundlich, doch Edward hatte bereits vor dem Gespräch eine Erfahrung gebracht, dass Kevin auch ganz anders kann. In seinem Vorstrafenregister hatte er neben dem Fahren unter Drogeneinfluss auch gleich mehrere Einträge aufgrund von illegalem Waffenbesitz stehen. Mit der Ermordung von Scott Sessions konfrontiert, schwört Kevin, dass er nichts damit zu tun hat. Er habe diesen Scott-Typen noch nie gesehen. Dann wird Kevin auf seine Ex-Freundin und mutmaßlichen Komplizin Heather angesprochen. »Wo ist Heather?«, will Edward wissen. »Wahrscheinlich auf Arbeit«, antwortet Kevin. »Edward?« »Nein, ist sie nicht. Das wissen wir. Kevin, wir wollen von Ihnen die Wahrheit erfahren.« »Kevin?« »Die Wahrheit? Die Wahrheit ist, dass Heather die Liebe meines Lebens ist. Ich habe sie gerade erst wieder gefragt, ob sie meine Frau werden möchte.« »Edward?« »Wieder? Wie oft haben Sie denn Heather schon gefragt?« »Kevin?« »3 Mal, aber die Antwort war immer nein.« Dann als nächstes packt Edward die Informationen aus, die er bisher zusammen konnte. Die Auswertung der Mobilfunkdaten, die belegen, dass die Handys von Kevin, Heather und Scott für einen längeren Zeitraum am selben Ort waren, beziehungsweise dieselben Wege zurückgelegt haben, die Fotos der Überwachungskamera, auf denen Kevins Kombi zu sehen ist, und dann noch die Nachrichten, die am Samstagabend von Heathers Facebook-Account an Scott gesendet wurden. Bei den Mobilfunkdaten sowie bei den Fotos macht Kevin den Scholz und sagt: »Ich erinnere mich nicht.« Erst als die Nachrichten zur Sprache kommen und Edward sie vorlesen möchte, zeigt Kevin eine richtige Reaktion. Eine außerordentlich merkwürdige Reaktion. Er hält sich die Ohren zu und sagt: »Ich möchte das nicht hören«, während er mit seinem Stuhl ein Stück nach hinten rutscht. Kevin gibt an, dass ihm übel sei und beugt sich ein wenig später über den vor ihm stehenden Mülleimer. Zeit für eine Pause. Allein in dem kameraüberwachten Befragungsraum nutzt Kevin die Pause, um zu beten. Gott soll doch bitte der Polizei dabei helfen, den Fall des ermordeten Mannes aufzuklären, und Gott soll doch bitte auch Heather beschützen. In etwa zur selben Zeit erhält Edward einen Anruf. Ein Anruf, der sich für ihn so anfühlt, als würde das Inventar einer Glasmanufaktur scheppernd in Abermillionen Teile auf dem Boden zerspringen. Edward beendet die Pause und konfrontiert Kevin mit der Info, die er soeben erhalten hat.
Alright, Kevin. Heather's dead. You know she's dead. Scott's dead.
Heather can't be dead.
Alles klar, Kevin. Heather ist tot. Sie wissen, dass sie tot ist. Scott ist tot. Darauf Kevin im Flüsterton: Heather kann nicht tot sein. Doch es besteht kein Zweifel. Heather Frank ist tot. Ihre Leiche wurde kurz zuvor unter Holz versteckt auf der Farm gefunden, mit 2 tödlichen Stichwunden im Oberkörper. Sie wurde, wie zuvor schon Scott, in Plastikfolie eingewickelt. Kevin wollte vermutlich auch die Leiche von Heather verbrennen, hätte ihn Detective Robbins nicht zuvor verhaftet. Ja, und das war's dann für Kevin Eastman. Nachdem er auch weiterhin alles abstreitet, wird er wegen Mord ersten Grades in 2 Fällen verhaftet und angeklagt. Doch wie ist denn eigentlich zu dem Mord an Scott Sessions gekommen? Was geschah an diesem Samstagabend und welche Rolle hat Heather dabei gespielt? Die traurige Wahrheit hinter Heathers Geschichte ist, dass sie nur nach außen hin diese glückliche und lebensfrohe Frau dargestellt hat. In ihr drin war seit Jahren nichts als Dunkelheit. Seit sie mit Kevin Eastman zusammengekommen ist, der sie sowohl emotional wie auch körperlich misshandelt hat. Ein Jahr vor ihrem Tod zeichnet die Bodycam eines Polizisten die im Krankenhaus liegende Heather auf, nachdem Kevin sie mal wieder geschlagen hat. Unter Tränen sagt sie dem Polizisten, dass es nicht das erste Mal ist, dass er ihr sowas angetan hat. Eine Freundin von Heather hat ausgesagt, dass Kevin Heather mal ein Messer an die Kehle gehalten hat und ihr drohte, sie umzubringen, wenn sie sich von ihm trennt. Sie ist Kevin einfach nicht mehr losgeworden, sagt die Freundin. Auch der Staatsanwalt ist davon überzeugt, dass Heather in dem Mordfall Scott Sessions genauso ein Opfer war. Wut und Eifersucht haben Kevin Eastman zu diesem teuflischen Plan getrieben, um seine Konkurrenz für immer aus dem Weg zu räumen. Er war es, der Scott diese Nachrichten geschrieben hat, ohne dass Heather irgendwas davon wusste. Die Ermittler gehen davon aus, dass sich Kevin Eastman in der Nähe von Heathers Wohnungstür versteckt und auf Scotts Ankunft gewartet hat. Dann hat er Scott aus dem Hinterhalt angegriffen und ihm ein Messer in die Kehle gestochen, was auch den großen Blutfleck auf dem Teppich vor Heathers Tür erklärt. Unter Schock hat Heather nur noch funktioniert und ganz genau das gemacht, was Kevin von ihr verlangt hat, bis sie schließlich dasselbe Schicksal wie Scott ereilt hat. Es war eben jener Moment, den die Überwachungskamera vor Heathers Wohnung aufgezeichnet hat. Der Moment, in dem Heather in Kevins Auto gestiegen ist, nichts ahnt, dass sie damit ihr eigenes Todesurteil unterschrieben hat. 2 Jahre später, im Juni 2022, beginnt der Prozess gegen Kevin Eastman. Er plädiert auf nicht schuldig. Seine Verteidigung? Nun, Kevin behauptet, dass Heather diejenige war, die Scott umgebracht hat und Heather wiederum von dem Eigentümer der Farm umgebracht wurde. Eine Verteidigung, die, wie ihr euch sicherlich denken könnt, von der Jury als nicht besonders glaubhaft angesehen wird. Kevin wird zu 2x lebenslänglich verurteilt und wird Zeit seines Lebens weit, weit weg eingesperrt sein. Absolut verdient, denn das, was er Scott aus Eifersucht angetan hat und welche Qualen Heather durch ihn jahrelang erleiden musste, bevor er ihr dann das Gleiche angetan hat wie Scott, ist einfach nur abgrundtief böse und verachtenswert. Ermittler Justin Edward hat auch Jahre später noch immer mit dem schlechten Gewissen zu kämpfen, nicht früher etwas unternommen zu haben, denn dann wäre zumindest Heather vielleicht noch am Leben. Scotts Vater Stan hatte kurz nach dem Tod seines Sohnes einen weiteren schweren Verlust verkraften müssen. Seine Ehefrau, mit der er 58 Jahre lang verheiratet war, starb nur 2 Monate nach Scotts Tod im Pflegeheim. Das Letzte, was Stan zu seiner Frau Linda gesagt hat, war: Schatz, es ist okay. Wir haben zusammen ein großartiges Leben geführt. Wir haben eine tolle Familie großgezogen und nun ist es für dich an der Zeit, unseren Scotty zu besuchen. Radiomoderator und Elvis-Imitator George Gray veranstaltete ein Gedenkkonzert für Heather und Scott. Im Publikum lauschen Scotts Vater und seine Schwester der gefühlvollen Stimme von George Gray, der als Elvis verkleidet den Song Amazing Grace singt. Im Hintergrund wie immer die Band, die sich ohne ihren Trompeter Scott Sessions nie wieder so richtig komplett anhören wird und auch nie wieder so richtig komplett anfühlen wird. Und auch wenn Scott nicht mehr da ist, um sie zu spielen, so steht an diesem Abend zumindest eine Trompete auf der Bühne. Und wer weiß, vielleicht hat Scott an diesem Abend von irgendwoher zugesehen und mit eingestimmt. Damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt, mit einem Fall, den ich persönlich wirklich unfassbar bewegend finde. Wie immer interessiert es mich brennend, was ihr über den Fall denkt und wie euch die Folge gefallen hat, also schreibt es mir gerne in die YouTube-Kommentare oder auch auf Instagram. Wir hören uns, und das kann ich ganz entspannt sagen, in der nächsten Woche wieder, da ich bereits ein bisschen vorgearbeitet habe, um ein wenig Vorlauf zu haben, und euch dann in der nächsten Woche mit einer neuen Folge, die tatsächlich eine ganze Stunde geht, beglücken kann. Das klingt auch schon wieder komisch. Egal. Bis dahin, ihr Lieben, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis dann.
Through tension.